dortige Maispflanzen können wachsen können. Wie sie dafür gekämpft haben, dass die Gemeinden genug Wasser bekommen. Und mein Wunsch ist es, uns heute mit hineinzunehmen, die Geschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass neue Gemeinden, freie Gemeinden, die FEGs letztendlich auch entstanden sind. Und für den Gottesdienst würde ich gerne noch beten. Jesus, wir dürfen hineinschauen, jetzt über 3 Sündige, in die Geschichte von deiner Kirche. Und wir bitten dich darum, dass du zu uns redest, durch die Kirchengeschichte. Dass wir dürfen verstehen, was die Beweggründe von diesen Menschen damals gewesen sind und dass du auch etwas in uns hineinbewegst. Ich wünsche mir ein Stück von dieser erwecklichen Bewegung, die damals war, auch für unsere Herzen. Dass wir dürfen aufblühen und dürfen brennen für dein Wort. Und dass etwas von dem Aufbruch der für unsere Gemeinde hineinkommt, im Heute. Amen. Wir haben in den letzten 2 Sündigen schon ein bisschen hineingeschaut in die Geschichte vom Christentum, angefangen in der Apostelgeschichte. Etwa die ersten 1800 Jahre haben wir mit dem Uli zusammen bereits angeschaut. Und was ihr da seht, was sehr kompliziert und unübersichtlich aussieht, das ist die Geschichte der Kirche ab 1000 nach Christus. Und wenn ihr in den letzten 2 Sündigen vielleicht ein Stück weit Bahnhof verstanden habt, oder es ein bisschen mühsam war, so Kirchengeschichtsunterricht. Es wird noch komplizierter. Also ich will nicht sagen, es wird heute Morgen komplizierte Predigt, aber die Geschichte der Gemeinde Gottes ist eine komplizierte Geschichte. Es ist eine tragische und eine schwierige Geschichte. Wir haben nur Ausblicke davon angeschaut. Uli hat uns mit ihnen genommen, letzten Sonntag zum Beispiel in die Verfolgung der Waldenser. Hat angefangen um 1200 bereits. Tausende von Waldenser, die verfolgt worden sind. Eine erweckliche Bewegung ist niedergeschlagen worden. Eine Woche voran, vor 2 Wochen, haben wir die Anfänge angeschaut. Die Anfänge der Kirche hat genauso angefangen mit Verfolgung. Die ersten Christen, der Stephanus war der erste gewesen, der Märtyrer, der gestorben ist. Man hat ihn umgebracht. Relativ bald ist durch die Judenverfolgung über die Christen gekommen. Nachher war der Kaiser Nero gewesen, in den 60er Jahren vom 1. Jahrhundert, der die Christen verfolgt hat, wo sie als lebendige Fackel gebraucht hat im Kolosseum. Der Kaiser Domitian 2 Jahrzehnte später wiederum Christen verfolgt, weil sie seinen Gottesanspruch nicht unterstützt haben. Und eben, wie gesagt, nach der letzten Woche sind wir ein bisschen mehr auf die Waldenserei. In diesen 1200 Jahren oder in diesen 1000 Jahren, die da dazwischen sind, dort hat es immer wieder Verfolgungen gegeben. Aber ab 380 nach Christus war es eine Volkskirche gewesen. Römische Volkskirche. Das hat weniger zur Verfolgung geführt, als vielmehr zu einer Verweltlichung. Und immer dort, wo es nachher erweckliche Aufbrüche gegeben hat, eben Verfolgung. Wir haben ebenfalls gesehen, im Zug von der Reformation, die Hugenotten in Frankreich, das war eine protestantische Erweckungsbewegung, sie verfolgt worden. Das Beispiel von der Marie Durand, das Uli gebracht hat, das ist nachher erst da umeinander, 18. Jahrhundert gesehen, über die ganze Jahrhundertverfolgung von erwecklichen Aufbrüchen. Wir haben es gesehen, die Täuferbewegung, die Bewegung, die die Reformation hat weitertreiben wollte, die gesagt hat, eben, dann brechen wir mit allen unbiblischen Sachen, sind verfolgt worden, von katholischer und reformierter Seite. Dort, wo erweckliche Aufbrüche waren, und das sind nur 3 Beispiele, die wir jetzt auf dieser Karte gerade so gesehen und angeschaut haben, ist Verfolgung gekommen. Und das ist etwas, was mich bewegt hat am letzten Sonntag. Wie kann es sein, dass die Kirche, die offizielle Kirche, die sagen, sie seien Christen, erweckliche Aufbrüche, die wirkliche Christen sind, zu Tod geschlagen haben, verfolgt haben, im Namen Gottes. Irgendetwas hat da nicht gestimmt. Es ist auch um machtpolitische Sachen gegangen. Es war nicht mehr wirklich das Christentum, das da im Zentrum gestanden ist. Es ist eine tragische Geschichte. Und dennoch hat man dürfen erleben, wie in dieser Verfolgung immer etwas aufgebrochen ist. Das Christentum hat sich schon ganz am Anfang nicht so schnell verbreitet, wenn die Juden die Christen verfolgt hätten. In Windeseile ist die Botschaft von Jesus in ganz Europa bekannt worden. Innerhalb weniger Jahrzehnten. Und wir haben es auch bei diesen Bewegungen gesehen, obwohl der Uli, glaube von 50'000 Waldenser geredet. Und trotzdem hat sich das ausbreitet. Es ist nicht eingedämmt worden, das Christentum hat sich ausbreitet. Und ich glaube, die Grafik übrigens, ich habe es für die, die es ein bisschen genauer studieren wollen, die gerne so komplexe Sachen haben. Da habe ich ein paar Ausdrücke, die liegen dort drinnen, kann man nachher gerne nehmen. Über all dem haben wir immer wieder den Vers, wo wir dürfen staunen darüber. Es ist ganz am Anfang, wo Jesus das gesagt hat. Wo Jesus das zum Petrus gesagt hat. Matthäus 16, Vers 18. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist das Programm von der Gemeinde Gottes. Die Hölle, Satan wird die Gemeinde nicht überwinden. Es ist x-fach versucht worden. Sei es durch Verfolgung, das hat zu einer Ausbreitung geführt. Sei es durch Verweltlichung, das hat zu erwecklichen Aufbrüchen geführt. Wie er es auch probiert hat, er hat Kille nicht können eindämmen. Und das ist auch das Programm, das ist das Ermutigen an dem Ganzen. Und ich bin überzeugt, wenn wir da in der Schweiz heute wieder würden anfangen, Verfolgung zu erleben, ich glaube, das Christentum würde mehr wachsen, als das jetzt der Fall ist, wo es uns so gut geht. Das ist meine persönliche Überzeugung. Was wollen wir heute Morgen machen? Wir wollen einen kleinen Spickel näher anschauen. Wie ist es denn eigentlich zu dieser komischen FEG gekommen, wo es da in Altstädten auch eine gibt? Was hat da dazu geführt, dass Leute das Gefühl hatten, jetzt braucht es auch noch eine FEG? Hat ist nicht mehr ganz so eine blutige Geschichte, hat aber auch ein Stück weit mit Verfolgung zu tun. Da wollen wir ein bisschen näher anschauen. Wenn wir die Entstehung der FEGs verstehen wollen, dann müssen wir anfangs vom 19. Jahrhundert einsetzen. Und zwar in Genf. Vielleicht ist gewissen von euch der Réveil ein Begriff. Wer hat das schon mal gehört, Réveil? Erweckungsbewegung in Genf. Dort müssen wir anfangen. Was war in Genf dort das Problem gewesen? 300 Jahre voran hat der Calvin dort gewirkt, als Reformator. Anfang 16. Jahrhundert, Reformation, haben wir auch Erweckung in Genf. 300 Jahre später, man war noch stolz auf den Calvin. Reformationsstadt, aber viel mehr war nicht mehr übrig. Man hat eine vernünftige Orthodoxie gelernt. Das heisst nichts anderes, als dass man versucht hat aufzuzeigen, christlicher Glauben ist modern, zeitgemäß und vernünftig. Und vernünftig, damit sind die Spuren der Aufklärung gemeint. Es ist ein Liberalismus in die Theologie reingekommen, es ist ein Rationalismus reingekommen. Das heisst nichts anderes, als man hat angefangen, die Bibel entmystifizieren. Mit dem modernen, vernünftig denkenden Menschen ist es nicht mehr vereinbar, dass man an die Märchen der Bibel glaubt. Ein Jesus, der auferstanden ist. Natürlich ist er nicht leiblich auferstanden. Natürlich ist das nur in den Botschaften auferstehen gewesen, aber nicht körperlich. Also, das ist Mythos, das kennen wir aus der Bibel. Das muss man anders verstehen. All die Wunder, Heiligen, Speisung von der 5000, das ist natürlich Legendenbildung rund um die Person von Jesus. Das muss man nicht wörtlich verstehen. Das ist nicht wirklich so passiert. Und so hat man die Bibel einfach auseinandernehmen und den Glauben anfangen aushöhlen. Und es ist verständlich, dass die Leute, die mehr haben wollten, insbesondere auch Theologiestudenten, die sich gesehnt haben nach wahrer biblischer Verkündigung, nicht befriedigt worden sind in ihrem Hunger. Ein Erweckungsprediger von seiner Zeit schaut auf sein Studium zurück und er sagt, in den Vorlesungen von seinem Studium hat man selten mal überhaupt die Bibel aufgeschlagen. Im Gegenteil, man hat heidnische Autoren zitiert, um die Wahrheit von dieser natürlichen Religion hervorzuheben. Und das haben die Studenten gemacht, die mehr wollen, die den Jesus bereits kennengelernt haben aus seinem persönlichen Bibelstudium. Die haben angefangen, auf andere Verkündiger zu hören. Es hat andere Erweckungsbewegungen gegeben, zum Beispiel in England unter dem Wesley, Methodisten, die entstanden sind, die Herrnhuter in Deutschland, Graf Zinzendorf, dann, wo das ein Begriff ist. Und die haben erweckliche Predigten gehalten. Die sind durch Europa durchgetourt, könnte man sagen, und haben das Evangelium weitergebracht. Und das ist natürlich, die sind aufgeblüht, die Studenten dort in Genf. Die haben das aufgesogen, die biblische Botschaft, sind begeistert gewesen. Und durch das, dass sie sich mit der Bibel auseinandergesetzt haben, was steht denn eigentlich wirklich in der Bibel, haben sie angefangen, die Landeskirche kritisch hinterfragen. Sie haben angefangen, die Staatskirche in Genf hinterfragen und haben gemerkt, irgendetwas stimmt da nicht. Wieso nennt sich die Kirche Kirche, wo ja doch die Hälfte oder mehr von den Leuten gar nicht wirklich gläubige Menschen sind? Sie nennen sich Christen, aber sie leben gar nicht nach dem, wie es die Bibel sieht. Und sie haben das angefangen zu kritisieren und ihr Wunsch war, die Kirche zu reformieren. Die reformierte Kirche zu reformieren. Und zu sagen, hey, wir müssen zurück zu den biblischen Wurzeln. Sie wollten Kirchlein in der Kirche sein. Eine Bewegung, die von innen aus eine Erneuerung bringt. Und es ist ihnen verunmöglicht worden. Die Kirche ist gegen sie vorgegangen. Und so haben sie entschieden, wir gründen freie Gemeinden. Und die Bewegung hat von Genf aus angefangen, die ganze Schweiz zu erfassen. Die ganze Westschweiz zumindest, müssen wir sagen. Im Osten hat man vielleicht den Reveil selber nicht so gespürt, jetzt sind dann andere Bewegungen auch drin gekommen. Aber so hat es auch in Bern Ausläufer gegeben von dem Reveil. Man hat auch in Bern predigt. Und so hat es auch dort relativ bald einmal eine sogenannte Église de Dieu gegeben. Die Kirche Gottes. Das sind, sage und schreibe, 12 Personen gewesen, die sich regelmäßig getroffen haben für Bibelstunden, für Gottesdienste, weil sie gesagt haben, wir wollen in die Bibel schauen, was die Bibel zu gemeint sagt. Und wir sehen es nicht, so Kirche zu leben, wie es die Staatskirche macht. Und in dieser Gemeinde war eine Person, die für die FEGs weltweit heute eine relativ wichtige Person ist. Wir können nicht vom Gründer reden, aber er hat sehr viel bewegt. Das war der sogenannte Karl von Rott. Er ist in der Patrizierfamilie in Bern aufgewachsen. Sein Vater war Landvogt in der Region. Er ist im oberen Milieu aufgewachsen. Seine Mutter ist früh gestorben. Seine Tante hat nachher die Erziehung übernommen. Sie ist zu ihnen gezogen. Und durch die Tante ist er mit dem Evangelium früh in Kontakt gekommen. Hat sich mit 14 bekehrt und hat nachher standesgemäß eine Juristenlaufbahn eingeschlagen. Hat eine Beamtenstelle in Bern angenommen. Und obwohl er hatte einen persönlichen Glauben zu Jesus gehabt, er hat die Bibel studiert, aber mit dieser Dissidentengemeinde in Bern, mit diesen 12 Leuten, hat er ein Problem gehabt. Dissidenten, das sind Systemkritische, das sind die Unangenehmen, die, die nicht einfach hinnehmen wollten, wie es läuft, sondern eben sie haben das System hinterfragen. Dann hat man Dissidenten gesagt. Und mit denen hat er Mühe gehabt. Gleichzeitig ist aber von diesen Personen eine Faszination für ihn ausgegangen. Warum? Er hat erkannt, die Leute leben auch, was sie glauben. Und das hat er in der Staatskirche irgendwo vermisst. Und er hat sich angefangen, zwangsläufig damit auseinandersetzen, weil seine Tante, die ihn so stark geprägt hat, hat sich diesen Dissidenten angeschlossen. Es war für ihn eine grosse Herausforderung, mit dem hat er Mühe gehabt, hat dann aber angefangen, die Dissidentengemeinde zu studieren und gleichzeitig auch den Aufbau der Staatskirche zu hinterfragen, genauer anzuschauen. Und der ganze Prozess, den er dort durchgegangen ist, den hat er festgehalten, schriftlich festgehalten. Und das Resümee, das er dort gezogen hat, hat ihm eigentlich nicht wirklich gepasst. Er hat es so ausgedrückt: Es kommt mir nicht entgegen, dass diese Kirche, damit hat er die Landeskirche gemeint, obwohl sie sich rühmt, auf biblischem Grunde zu ruhen, doch weit entfernt ist, die Kennzeichen einer Kirche Gottes zu besitzen. Was hat er mit dem gemeint? Er führt nachher weiter aus und sagt, wenn wir in der Bibel lesen, dann ist Kirche immer das, wo Menschen zusammenkommen, wo Gott rausgerufen hat. Die Menschen, die erkannt haben, Jesus Christus ist Erlöser und sich das Geschenk schenken lassen hat. Dass Jesus Vergebung für unsere Sünde geben will. Dass er uns Kraft geben will, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Und er sagt, hey, der Bibel steht doch, das ist gemeint. Das ist Kirche. Und wenn ich die Staatskirche anschaue von der damaligen Zeit, hat er gesagt, dann sehe ich etwas anderes. Sie nennen sich Kirche, obwohl da die Leute dabei sind, die Bibel die Welt nennt. Diejenigen aus der Welt. Wo die Bibel eigentlich sogar sagt, die sollen wir hinwegtun aus der Mitte der Gläubigen. Im Sinn von, man kann mit diesen Leuten nicht dieselbe Gemeinschaft haben wie mit Gläubigen. Das ist einerseits eine harte Botschaft von der Bibel, andererseits ist es für den Karl von Rott hart gewesen, das zu erkennen und müssen sagen, hey, aber das stimmt ja irgendwie nicht. Und dann müssen sagen, hey, und letztendlich kommt das zum Ausdruck in der Kirche, dass sie undifferenziert das Abendmahl allen austeilen. Und damit diesen Leuten in der Kirche eine falsche Sicherheit geben. Ja, du nimmst das Abendmahl, du bist getauft worden, du bist auch gerettet. Und er sagt, was in der Kirche fehlt, ist die Kirchenzucht. Man leitet die Leute nicht mehr an oder man geht nicht korrigieren, wo man merkt, dass sie gar kein christliches Leben leben. Und das hat er sehr stark angefangen zu kritisieren und hat nachher letztendlich das in folgendem Zitat festgehalten. Wenn ich zwischen einer solchen Kirche, und damit hat er Dissidenten gemeint, gemeint in dem Fall, und einer anderen, wo die Kirchenzucht mit Füßen getreten wird, zu wählen habe, so entscheide ich mich für diejenige, welche Gott die Ehre gibt, indem sie sich seinen Befehlen unterwirft. Es war für ihn schwierig, sich dazu durchzuringen, und er hat genau gewusst, auf was er sich einlässt. Er hat sich entschieden, und von jetzt an gehöre ich auch zu dieser Dissidentengemeinde. Weil es ihm wichtig war, nach dem Wort Gottes zu leben und nicht einfach an einer Kirche anzuhören, die seiner Meinung nach nicht biblisch gelebt hat. Er hat gewusst, dass es Aufruhr geben wird. 1829 hat er den Schritt gewagt und es ist nicht lang gegangen, ich glaube 2-3 Monate. Da hat er seinen Job verloren als Beamter in der Stadt Bern. Man hat ihm verboten, die Versammlung weiterhin zu besuchen. Man wollte die Gemeinde auflösen. Man hat all die Leute aus dieser Gemeinde, die nicht aus dem Kanton Bern waren, hat man ausgewiesen aus dem Kanton Bern. Die Leute, die Berner waren, aber nicht von Bern selber, die hat man an ihrem Bürgerort verfrachtet. Die sollen schauen für die Komischen. Und die, es hat noch ein paar ledige Frauen gegeben, die aber Berner Bürger waren, die hat man unter Vormundschaft gestellt. Der Karl von Rott war Berner und er hat sich geweigert. Er hat gesagt, und ich werde nicht aufhören, die Versammlungen zu besuchen. Was hat man gemacht? Man hat ihn in den Knast gesteckt. Der Vater, der einflussreich war, hat das umwandeln in einen Hausarrest. Und der Karl hat gesagt, nein, das lasse ich nicht zu. Ich will nicht die Gespräche mit dem Vater, ich werde nicht abweichen von meiner Haltung, ich will nicht ihm Problem bereiten letztendlich. Er ist in Gefangenschaft geblieben und letztendlich des Landes verwiesen worden. Das heisst, er ist auch in die Verbannung gekommen. 24-jährig hat er ausreisen aus dem Kanton Bern. Und er hat das genutzt, um den Wurzeln von seinem Glauben nachzugehen. Er ist nach Genf gereist, London, Paris und viele andere Orte und hat sich mit diesen Leuten beschäftigt, die den erwecklichen Aufbruch gebracht haben. Mit diesen Methodisten, mit diesen Herrnhuter, mit diesen Erweckungsprediger. Und wir merken, wie da die verschiedenen Strömungen theologische Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Im Laufe dieser Zeit hat er auch die Kindertaufe plötzlich angefangen zu hinterfragen. Er musste sagen, ja, aber Taufe, das kann man ja eigentlich nur, wenn man wirklich glaubt und den Jesus bekennt. Das ist ja gar nicht möglich für ein Kind. Und so sind verschiedene theologische Punkte für ihn schärfer und klarer geworden, wo man bis am Schluss merken in seinem Leben. Wie ist es weitergegangen? 1831 ist Glaubens- und Gewissensfreiheit durch eine kleine Revolution in Bern eingeführt worden. Die Verbannung ist aufgehoben worden. Karl von Rott hat zurück dürfen. Und 1833 hat er die Leitung von dieser Dissidentengemeinde übernommen. Und ihm war es ein Anliegen, zu evangelisieren. Er ist im ganzen Berngebiet, Westschweiz, umgereist und es sind weitere Gemeinden gegründet worden. Er hat noch 28 Jahre gelebt. Ab dem Moment und hat über 30 Gemeinden in dieser Zeit gegründet. Und sein grosser Fokus in dieser Zeit war immer, Grundlage und Richtschnur für den Gemeindebau, das muss doch das Wort Gottes sein. Es kann doch nicht sein, dass wir uns auf irgendwelche Traditionen berufen, die gar nichts mit der Bibel zu tun haben. Schauen wir wieder ins Wort Gottes, was sie sagen zum christlichen Leben, zum Gemeindebau. Und nach diesem Modell sind die Gemeinden gegründet worden. Auf das hat der grosse Wert gelegt. Das war der erste und der wichtigste Punkt gewesen. Daraus hat es nachher viele weitere Punkte gehabt, die gefolgert sind. Auf die gehen wir nicht näher ein. Und das Zweite, was ihm wichtig war, ist die Strömung von dieser Erweckungsbewegung. Das waren oft Laien gewesen. Das waren nicht ausgebildete Theologen gewesen, die da neue Gemeinden ins Leben gerufen haben. Und das hat auch gewisse Schwierigkeiten mit sich gebracht. Unter anderem die grosse Verzettelung von vielen Denominationen, die wir bis heute haben. Und am von Rott sein Anliegen war immer, wir müssen doch in Einheit vorwärts gehen. Wir sind doch ein Leib. Wo ist da die Gemeinschaft? Es geht doch nicht darum, ob jetzt die Gemeinde in Bern ein bisschen richtiger tickt als die andere freie Gemeinde in Lausanne oder in Genf. Und so hat er von Beginn weg immer das Verbindende gesucht. Er hat angefangen, die Gemeinden in einem Verband zusammenzunehmen. Und 1834 ist bereits ein erster loser Verband entstanden. Basel hat bereits zugehört. 1838 ist nachher auch St. Gallen dazugekommen. Das, was heute FG St. Gallen ist, die Stamme St. Gallen, 1838 bereits zu dem schweizweiten, relativ losen Verband noch dazugekommen. Und so ist das Ganze gewachsen. Ist sein Anliegen gewesen. Aber wir sehen, das Anliegen hat auch Grenzen gehabt. So hat er zum Beispiel die Vereinigung gesucht mit der Evangelischen Gesellschaft in Bern. Die ist geleitet worden auch von Karl Stettler von Roth, das war sein Schwager. Und die Bewegung hat sich ganz klar als Erneuerungsbewegung von der reformierten Kirche verstanden. Und dort haben sie sich gegenseitig nicht gefunden, weil die Dissidentengemeinde war überzeugt davon, man könnte nicht Kirche bauen im Rahmen der reformierten Kirche, weil das keine biblische Grundlage ist. Und der Karl Stettler von Roth musste sagen, nein, wir wollen die Kirchen erneuern. Und so haben sich die beiden erwecklichen Bewegungen dort nicht gefunden. Es hat andere Gemeinden gehabt, von einem sogenannten Fröhlich, ich glaube Samuel Fröhlich, und der hat die Taufe als heilsnotwendig gesehen. Auch mehrere Gemeinden gegründet. Zum Beispiel, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ich meine, die FG Hauptwil kommt auch aus dieser Strömung raus ursprünglich. Und mit ihnen haben sie sich auch verbinden. Und letztendlich müssen sie sagen, es geht nicht. In heilsentscheidenden Fragen sehen wir es nicht gleich. Taufe ist nicht heilsnotwendig, hat der Karl von Roth gesagt. Und darum ist es auch dort nicht zu einer Zusammenarbeit gekommen. Also zum einen hat er ein grosses Anliegen gehabt, die freien Gemeinden, die da entstehen, zusammenzunehmen. Zum anderen hat es auch seine Grenzen gehabt. Es hat nicht überall funktioniert. Nach einer ersten Sturm- und Drangphase ist der ganze Verband wieder zusammengefallen, bereits 1841. Und erst nach dem Tod von Karl von Roth hat sich dann der Verband wieder neu gebildet. Ich will aber noch kurz überschauen auf die Ostschweiz. Bei uns betrifft ja die Westschweiz nicht so, wir sind mega weit davon weg. Für uns sehr prägend, auch im Rheintal, war der Mann, der Stefan Schlatter. Es war der Vater von Adolf Schlatter, einer der bekanntesten Schweizer Theologen. Er ist relativ bald auch einmal eine ähnliche Geschichte, die Mutter, die früh gestorben ist, zum Glauben gekommen und hat sich mit den gleichen Fragen auseinandergesetzt. Er hat sich sagen, irgendetwas stimmt mit dem Kirchenbegriff nicht, wie wir es in der Staatskirche, in dieser Volkskirche leben. Und 1837 haben sie einen Hauskreis gegründet in St. Gallen und haben relativ schnell angefangen, dort auch das Abendmahl zu feiern und haben sich so als eine Splittergruppe in einer eigenen Gemeinde gefunden. 1838 nachher der Anknüpfung an den schweizweiten Bund kam. Und auch er hatte das Anliegen, zusammen zu arbeiten. Sehr schnell mit dem Karl von Roth Kontakt bekommen, hat Evangelisations- und Lehrreisen ins Appenzell und ins Rheintal unternommen. Dort sind die Ursprünge von diesen Gemeinden, die wir hier in der FEG im Rheintal haben, beim Stefan Schlatter. Auch sie haben relativ schnell Bekanntschaft gemacht mit gewissen Problematiken, wenn man sich von der Landeskirche gelöst hat, zum Beispiel die Tauffrage. Sie sind entschieden Gegner von der Kindstaufe und haben gesagt, wir lassen unsere Kinder nicht taufen. Was war das Problem? Das ganze das, was heute das Zivilstandesamt macht, ist damals alles über Kirchenregister gelaufen. Wenn ein Kind nicht getauft worden ist, ist es nie registriert gewesen. Und somit ist eines Morgens die Polizei vor der Tür gestanden, bis Schlatter zu Hause, hat das Kind abgeholt und es ist zwangstauft worden. Eheschliessungen, die sie gemacht haben, haben nicht gegolten. Das musste in der reformierten Kirche passieren. Aber wenn man nicht hinter dieser Kirche stehen konnte, ist das natürlich schwierig geworden. Ja, lebt man jetzt in wilder Ehe? Oder wie will man da Gott noch gehorsam sein? Hat auch Schwierigkeiten mit sich gebracht. Durch die ganze Forderung nach einem zivilen Register hat sich nachher das dann auch verbessert, wo das Zivilstandesamt eingeführt worden ist in dem Sinn. Das ist also zu der Herkunft der ersten Gemeinde in der FEG. Wie ich gesagt habe, es ist nach 1877 zu einer Neugründung von dem Bund der freien Gemeinden in der Schweiz. Und 1910 ist der Bund erneuert worden, in dem Rahmen, wie er heute noch existiert. Darum hat man 2010 auch das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert, auch wenn die Geschichte dahinter eigentlich fast 200 Jahre her ist. Und 1948 der internationale Bund FEG gegründet worden, wo heute etwa 42 nationale Bünde angeschlossen sind, mit nicht ganz 500'000 Leuten, die sich zu diesen 42 Bünden zuzählen. Das war im Schnelldurchlauf die Geschichte von der FEG. Und spannend ist, von der Ausrichtung her, tickt die FEG heute noch ganz, ganz ähnlich. Auch heute noch sind die FEGs als freie Gemeinde organisiert, in dem Sinn, sie sind eigenständig. Wir müssen nicht machen, was der Verband von oben vorgibt. Der Verband macht keine Vorgaben, es sind nur Richtlinien. Und wir sind eigentlich in einer gewissen losen Zusammensetzung miteinander unterwegs. Das ist das, was die FEG bis heute als biblisches System anschaut, weiter zur Apostelgeschichte. In jeder Stadt, wo Gemeinden entstehen, versammeln sich Christen. Sie haben Kontakt untereinander. Man ist miteinander in einem Gespräch, in einem Austausch, auch theologisch. Aber es gibt nicht die Vorgabe von oben, von Menschen, sondern man orientiert sich an der Bibel, dem, was die Bibel sagt, zum Gemeindebau. Und ich habe mal nachgeschaut, was REL-Info, das ist die evangelische Infostelle zu allen möglichen religiösen Strömungen, was sie sagt zu der FEG. Und dort lesen wir sehr treffend folgende Zusammenfassung. Die einzelnen freien evangelischen Gemeinden sind innerhalb ihres nationalen Bundes selbstständig. Die Mitgliedschaft in den Gemeinden beruht auf einer Glaubensentscheidung. Der Bund FEG vertritt ein evangelikales Christentum. Verbindliche Grundlage für Glaube, Lehre und Leben ist die Bibel, das Wort Gottes. Glaubenstaufe und Abendmahl soll nur empfangen, wer eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt, beziehungsweise Jesus Christus als persönlichen Erlöser und Herrn erkannt und angenommen hat. Ich glaube, wir erkennen darin das Programm von Karl von Rott nach wie vor. Die Bibel als Zentrum von Gestaltung vom eigenen Leben und von der Gemeinde. Das war sein Anliegen. Und aus dem heraus ist ein erwecklicher Aufbruch in der Schweiz, aber auch in Europa, weltweit entstanden, wo heute, wie gesagt, die 42 Bünde dürfen angehören. Soweit einfach mal die geschichtliche Herkunft. Und ich habe mich gefragt, kann ich jetzt einfach mit dem hören, auch wenn schon 20 vor 11 ist, darf ich jetzt einfach mit dem hören, was können wir jetzt da mitnehmen für uns? Was macht das mit uns? Wir haben jetzt die Geschichte von der FEG kennengelernt, unsere DNA, die bis heute prägt ist von dem, wo wir als Bund FEG und als einzelne Gemeinde hinterstehen. Aber was macht das jetzt mit uns? Was macht die ganze Serie mit uns? Was wollen wir mit dem bezwecken? Und die mich ein bisschen näher kennen, die wissen, dass ich sehr gern mit Fragen arbeite. Mit Fragen zum Nachdenken herausfordern. Und das möchte ich auch heute Morgen machen. Ich möchte euch 4 Fragen mitgeben, zum darüber nachdenken. Es ist nicht abschliessend, man könnte noch viel mehr daraus herausnehmen. Wir stehen heute in einer Zeit, wo viele Einheitsbestrebungen da sind. Und es ist irgendwo verständlich, wenn wir diese Fraktionierung anschauen, und das sind nur die grössten Strömungen. Ich würde die FEG nicht zu den grössten zählen, aber die ist natürlich drin, dass man sie irgendwo einordnen kann. Es gibt noch viele andere Denominationen. Und es ist heute eine Zeit, wo unter den Christen ein neuer Ruf nach Einheit aufbricht. Ganz ähnlich wie Karl von Rott. Als Christen sind wir doch eins. Stehen wir doch zusammen. Gehen wir doch gemeinsam vorwärts. Und wir haben schon in der Geschichte der FEG gesehen, der Ruf ist berechtigt. Und gleichzeitig hat er irgendwo auch seine Grenzen. Das ist das, was ich manchmal vermisse. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Ruf nach Einheit. Wo ist Einheit möglich und wo nicht? Und ich will in diesem Zusammenhang uns persönlich, jeder einzelne von uns, herausfordern mit diesen 4 Fragen. Erstens, bist du bereit, bin ich bereit, die eigenen Ansichten, die wir über Gemeindebau haben, die wir darüber haben, wie ein christliches Leben funktionieren soll, die zu hinterfragen und hinter die biblische Sicht, wie ein Leben und Gemeindebau funktionieren soll, zu stellen. Ich mache die Erfahrung in den christlichen Gemeinden, dass viele Christen zu dem nicht bereit sind. Wir haben unsere eigene Idee, wie die Gemeinde funktionieren müsste und wie es doch auch noch schön wäre. Aber wir sind nicht bereit, das anzunehmen, was die Bibel sagt. Ich kenne Leute, die in einer Kirche dabei sind, die selber sagen, das und das läuft bei uns falsch. Aber sie sagen, das ist meine Heimat. Und ich bleibe in dieser Gemeinde. Ich versuche da etwas reinzubringen. Aber die Kirche selber ist nicht bereit, obwohl viele Stimmen sich bewusst sind, dass es nicht richtig läuft, dort etwas anzupassen. Und darum die Frage, sind wir bereit, unsere eigenen Wünsche, vielleicht auch jahrelange Traditionen zu hinterfragen und über Bord zu schmeissen, wenn die Bibel eigentlich etwas anderes sagt? Das ist das tiefe Anliegen von Karl von Rott gewesen. Und ich teile das Anliegen im Sinn von, ich glaube, wir müssen die Bibel immer wieder neu zum Zentrum machen und schauen, sind wir noch auf dem Weg? Sind wir auf dem richtigen Weg? Letztendlich dürfen wir nicht vergessen, Jesus hat gesagt, es ist meine Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen. Es ist nicht die Gemeinde von Benny, nicht gemeint vom Ueli, nicht gemeint vom Jonas oder von jemandem von euch. Es ist gemeint von Jesus. Also wenn wir doch Gemeinde auch am Wort Gottes ausrichten. Was kann das bedeuten? Es kann bedeuten, dass Gemeinde eventuell mehr ist als nur ein FWG. Unvorstellbar, oder? Aber Gemeinde, Kirche, ist wahrscheinlich mehr als nur ein FWG. Mehr als nur ein FWG Altstädte. Gemeinde ist Gemeinschaft von allen erlösten Menschen auf dieser Welt. Und das ist bei weitem nicht nur die FWG. Da gibt es andere Gemeinschaften, die genauso als Erlöste unterwegs sind. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und das ist vielleicht manchmal schwer anzunehmen, vor allem wenn wir in gewissen Themen, biblischen Themen, eine ganz andere Sicht haben. Ist es manchmal schwierig, das anzunehmen und zu sagen, ja, das sind auch unsere Geschwister. Ich will nicht sagen, dass wir jede theologische Lehre annehmen müssen. Überhaupt nicht. Es gibt Sachen, die man ganz klar als biblisch falsch einordnen können. Und das ist dann vielleicht schon die nächste Herausforderung. Sind wir auch bereit, Stellung zu beziehen und klar zu sagen, das und das sehen wir nicht, weil das ist ganz klar unbiblisch. Eine andere Herausforderung ist aber auch wieder zu sagen, in gewissen Themen ist es schwierig, so klar zu sein. Weil beide argumentieren mit der Bibel und irgendwo beides. Ihr seht, da geht ein riesiger Kuchen auf, wo schwierig ist, das heute Morgen irgendwo abschließend zu diskutieren, darum probiere ich es gar nicht erst. Es soll bei dieser Frage bleiben, bin ich bereit, mein Leben und die Richtung von dieser Gemeinde, wo du dabei bist, nach der Bibel auszurichten? Sind wir uns bewusst, dass wir in Gefahr stehen, hochnäsig zu sein? Ich glaube, die FWG als solches grundsätzlich ist auf einem guten Weg. Im Sinne von dieser Grundausrichtung, die sie hat. Aber manchmal spüre ich auch, dass gerade FWGler oder andere Leute, die von ihrer Denomination überzeugt sind, hochnäsig werden. Und alles andere als minderwertig oder schlecht betrachten. Sind wir uns bewusst, dass das nicht der Wille Gottes ist, dass wir hochnäsig über unsere Erkenntnis werden? Wenn die Liebe fehlt, ist alles andere nichts wert. Passen wir auf, dass wir nicht hochnäsig werden, weil all das hat uns Gott auch geschenkt. Wo wir Erkenntnis haben, ist uns geschenkt von Gott. Und ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht auch die FWG, dass auch wir nicht da und dort falsche Wege gegangen sind oder vielleicht noch werden gehen. Eine andere Frage, wenn wir jetzt einen Blick ausweiten auf die ganze Kirchengeschichte, sind wir noch erwecklich unterwegs? Wir kommen aus einem erwecklichen Aufbruch raus. Wir kommen aus Zeiten raus, wo Menschen verfolgt worden sind. Ist das noch vorhanden in unserem Anliegen? Ich möchte das im Zusammenhang mit der letzten Frage mit ein paar Beispielen ergründen. Und zwar anhand von Beispielen, die wir gehört haben im Verlauf dieser dreiteiligen Serie. Wärst du, wäre ich bereit, als brennende Fackel im Kolosseum für Gottes Licht zu sein? Wäre ich bereit, aufgrund meiner Glaubensüberzeugungen, so wie der Felix Manz in der Limmat, ersäuft zu werden? Weil ich nicht bereit bin, von meiner Überzeugung, mein Leben ganz nach der Bibel zu gestalten, das einfach aufzugeben? Wäre ich bereit, wie Marie Durand, 19, frisch verheiratet, für 38 Jahre in ein Loch eingesperrt zu werden? Mit der Verheißung darauf freigelassen zu werden, wenn ich meinen Bruder, der Pastor ist, zu verraten und das nicht zu machen und nach 38 Jahren erst wieder rauszukommen? Wäre ich bereit, wie ein Karl von Rott, den Job zu verlieren, verachtet zu werden in der Gesellschaft, weil ich zu meiner Überzeugung stehe, wie die Gemeinde wirklich müsste aufgebaut werden? Das sind fiktive Beispiele, ich weiss. Vielleicht müssen wir es allgemeiner und auf unsere Zeit formuliert bringen. Bin ich bereit, Leiden auf mich zu nehmen, um meines Glaubens willen? Was wäre ich bereit, auf mich zu nehmen und was nicht? Hat es irgendwo ein Ende, etwas, das mein Glauben übersteigen würde? Das wären so ein paar Gedankenanstöße zum Mitnehmen in die kommende Woche, uns herausfordern zu lassen von unserer eigenen Geschichte. Wo stehen eigentlich wir im Glauben? Wie ernst ist uns der Glaube und die Orientierung an der Bibel? Ich würde gerne beten für uns, auch für den Weg, den wir als Gemeinde noch werden gehen. Und nachher haben wir noch Zeit, zum Abendmahl zu feiern miteinander. Vater, ich danke dir, dass du das Geschick von dieser Welt und besonders von deiner Gemeinde in deiner Hand hast. Du hast versprochen, du willst die Gemeinde bauen und du hast sie durchgetragen durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Es ist eine leidvolle Geschichte, oft eine tragische Geschichte. Und ich bin dankbar, dass wir heute als Frucht von dieser Geschichte dürfen da stehen, da hocken, dich dürfen ehren als unseren Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass das erweckliche Herz, das Sehnen nach wahrer biblischer Verkündigung und dass Altstädte und Region mit deinem Wort erreicht werden, dass es immer wieder tief in unser Herz hineinkommt, dass etwas aufbrechen darf. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, aus unserer Geschichte zu lernen und dass wir in Einheit mit unseren Glaubensgeschwistern als ein Leib dürfen vorwärts gehen, aber dabei unsere Klarheit nicht verlieren, nicht in einer Überheblichkeit, sondern in einer Liebe zu dir und zu deinem Wort und zu all diesen Menschen. Amen.